Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Unter Deutschlands Krankenhäusern bahnt sich eine Pleitewelle an. Die Krankenhausreform liegt nun als Entwurf vor. Was ändert sich? Gleich mehr dazu. Mehr auch zu diesem Thema.
Es geht nicht einfach darum zu sagen, du bist faul und arbeite, sondern es geht darum zu sagen, wir bieten als Staat alle nur denkbaren Hilfe. Aber dafür erwarten wir auch, dass keiner sich zurücklehnt und sagt, ich habe einen Anspruch auf Geld und das war's dann.
Was so aktuell klingt, ist knapp ein halbes Jahrhundert alt. Das Zitat stammt von einem CDU-Politiker namens Roland Koch, der nach einer Reise in die USA schwärmte, vom dortigen System, Arbeitslose durch mehr Druck in Arbeit zu bringen. Damals gab es noch kein Hartz IV, kein Bürgergeld, aber die Debatte klang vor knapp einem halben Jahrhundert nicht anders als heute. Katharina Hamburger zur erneuten Auflage des Dauerbrenners um Arbeitslose und deren soziale Absicherung.
Das Bürgergeld wieder abschaffen. Eine Forderung, die seit Monaten aus CDU und CSU kommt. Und das, obwohl die Union nach Änderungen an den ursprünglichen Ampelplänen im November 2022 dem Bürgergeldgesetz und damit der Ablösung von Hartz IV zugestimmt hatte. Heute hat die CDU ein Konzept beschlossen, was sie verändern will. Angefangen beim Namen.
Weil der Begriff Bürgergeld suggeriert, als ob es jedem Bürger zusteht.
So CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann nach der Sitzung der Parteigremien. Der Name Bürgergeld führe in die Irre und sei Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens, meint die CDU in ihrem Papier. Neue Grundsicherung, so sollten die Leistungen aus Sicht der Christdemokraten heißen, falls sie sich mit ihren Plänen durchsetzen können. Die CDU fordert zudem eine Reform der Hinzuverdienstgrenze, ein größeres Beratungsangebot und eine entsprechende finanzielle Ausstattung der Jobcenter. Und sie setzt auf schärfere Sanktionen. Man wolle das Fordern ernst nehmen, so Linnemann.
Und da haben wir einen neuen Punkt, dass wir eine verbindliche Kooperation wollen. Die derzeitige Kooperation zwischen dem Staat und dem Bürgergeldempfänger ist unverbindlich. Diese soll in Zukunft verbindlich sein. Und wir wollen für Totalverweigerer einen neuen Passus einführen, nämlich wir gehen davon aus, dass Totalverweigerer keine Unterstützungsleistungen benötigen.
So CDU-Generalsekretär Linnemann. Konkret heißt das, dass diese Menschen dann keinen Anspruch mehr auf staatliche Leistungen hätten. Kinder und Partner der Personen sollen nicht betroffen sein. Die CDU geht davon aus, dass dies auch im Rahmen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts von 2019 zu den Sanktionen für damals noch Hartz-IV-Bezieher möglich ist. Leistungen sollen aus CDU-Sicht auch einbehalten werden, wenn jemand mehr als einmal ohne sachlichen Grund nicht zum Termin im Jobcenter erscheint. Sie sollen erst wieder ausgezahlt werden, wenn es wieder Gespräche gibt. Die CDU will außerdem die Vermögensprüfung wieder ab dem ersten Tag und eine Absenkung der Grenze für das Schonvermögen. Nicht verändert werden soll der Mechanismus zur Anpassung der Regelsätze, verhindert werden sollen aber extreme Sprünge bei den Leistungen. Hinter dem Vorschlag stehen sowohl Arbeitnehmerflügel als auch die Mittelstandsvereinigung der CDU.
Mit dieser Position gehen wir in den Wahlkampf und es wird zu den zentralen Positionen gehören, die wir im Wahlkampf formulieren werden.
Kündigte Christdemokrat Linnemann an. CDU pur nennt er das Konzept, eines, das außer mit der FDP wohl mit keinem anderen möglichen Koalitionspartner der CDU durchsetzbar sein dürfte. SPD-Chef Lars Klingbeil spricht von einem Angriff auf den Sozialstaat. Und Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang nennt es Panikmache auf dem Rücken der Verletzlichsten.
Dass die Union auf soziale Kälte setzt, das ist wirklich nicht neu, aber es bleibt inhaltlich falsch. Denn wir sehen immer wieder in Studien, Arbeiten lohnt sich, das Lohnabstandsgebot steht. Und seit 2005 war die Zahl von Menschen, die pro Jahr durch Jobverlusten die Grundsicherung wechseln mussten, nicht mehr so gering.
So die Grüne Lang. Die FDP wiederum begrüßt die Pläne der CDU. Damit hätte sie sich allerdings an politischen Vorstellungen der FDP bedient, sagte deren Fraktionsvize Christoph Meyer der Nachrichtenagentur AFP.
Katharina Hamburger war das. Auf Deutschlands Kliniken rollt eine Pleitewelle zu. Das Abrechnungssystem, das für Krankenhäuser mit den Krankenkassen gilt, ist dringend reformbedürftig. In einigen Regionen im Land gibt es ein Überangebot an Kliniken, in anderen herrscht Unterversorgung. Und nicht jede Klinik bietet die allerbeste Qualität. Und noch ganz obendrauf, wer immer der Bundesgesundheitsminister ist, er kann im Krankenhaus nicht Wesentliches verändern, wenn er nicht die Zustimmung der Länder dafür hat. Das ist grob umrissen die nicht gerade übersichtliche Problemlage, mit der es Karl Lauterbach zu tun hat bei seiner Krankenhausreform. Nach einiger Verzögerung gibt es aber nun einen Referentenentwurf dafür. Tom Funke stellt ihn vor.
Der Referentenentwurf zur geplanten Krankenhausreform, über den mehrere Medien berichten, sieht unter anderem die Einführung von sogenannten Vorhaltepauschalen vor. Das sind Pauschalen, die Krankenhäuser bekommen sollen, um bestimmte Leistungen immer anzubieten, auch wenn nicht immer ein Bedarf da ist. Zukünftig sollen 60% der Einnahmen der Krankenhäuser über diesen Weg erfolgen, 40% fließen wie bisher weiterhin über Fallpauschalen. Zudem soll stärker als bisher auch die Qualität der Behandlung eine entscheidende Rolle spielen. Dazu sollen Leistungsgruppen mit bestimmten Qualitätsmerkmalen definiert werden. Tom Pschorr, Leiter der Regierungskommission Krankenhausversorgung, auf deren Vorschläge die jetzt geplante Reform basiert, sagt:
Da haben wir oft Doppel- und Dreifachvorhaltungen im ganz geringem Abstand nebeneinander und die Krankenhäuser nehmen sich gegenseitig das Personal und die Patienten weg. Und wenn wir das konzentrieren, kommen wir mit dem Personal besser hin und vor allem haben wir dann auch eine bessere Qualität, weil das kann man wissenschaftlich nachweisen bei ganz vielen Behandlungen. Wenn Krankenhäuser mehr Erfahrung haben, das öfter machen, wenn sie größer sind, machen sie das mit weniger Komplikationen, mit einer geringeren Sterberate je nach Eingriff.
Wie genau die Leistungsgruppen aber ausgestaltet sind, ist doch unklar. Grund hierfür ist, dass dies die Länder selbst regeln sollen. Im geplanten Gesetzesentwurf für die Krankenhausreform finden sich aber noch weitere Regelungen. Dazu Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD am vergangenen Donnerstag im ZDF-Heute-Journal.
Wir bezahlen aber die kompletten Tarifsteigerungen 24 rückwirkend aus und wir bezahlen auch die Pflege nachträglich, die schon geleistet worden ist. Und im nächsten Jahr steigt der Landesbasisfallwert. Das sind sehr teure Reformen. Auch der Transformationsfonds, also der Umbau der Krankenhäuser in der Reform, 50 Milliarden Euro, das ist keine Kleinigkeit.
Der von Lauterbach angesprochene Transformationsfonds ist ein weiterer Schwerpunkt der Reform. Aus diesem soll die Umstrukturierung eines Krankenhauses, etwa eine Verkleinerung, eine Schließung eines Standortes oder eine Zusammenlegung mit anderen Krankenhäusern bezahlt werden. Zudem sollen aus dem Fonds auch Zentren zur Behandlung von seltenen und komplexen Erkrankungen an Hochschulen gefördert werden. Der Fonds soll jährlich mit 5 Milliarden Euro gefüllt werden und bis 2035 Gelder bereitstellen. Dabei kommen pro Jahr 2,5 Milliarden Euro aus der Liquiditätsreserve des Gesundheitsfonds der gesetzlichen Krankenkasse. Die Länder sollen ähnlich viel Geld zuschießen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagt im ZDF-Heute-Journal, durch diese Transformation rette man auch Krankenhäuser auf dem Land.
Wir wollen es den kleinen Kliniken auf dem Land möglich machen, auszukommen, ohne dass sie diese große Chirurgie machen und dann aber den Patienten die Möglichkeit geben, wenn die große Chirurgie notwendig ist, die große Operation, dass dann auch jeder, nicht nur die Privatversicherten, auch die ganz normalen gesetzlich Versicherten, die Menschen vom Land, dass sie für die Spezialeingriffe in den Spezialkliniken auch in den Städten versorgt werden können, aber auf dem Land wird die Versorgung gesichert durch die Reform.
Extra Geld wird laut Referentenentwurf ab 2027 veranschlagt, etwa für die Bereitstellung von Kindermedizinstationen, Geburtshilfestationen oder Intensivstationen. Wichtig sind hier auch die Bundesländer, sie sind für die Krankenhausplanung zuständig. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG kritisiert, zusätzliches Geld komme viel zu spät. Ihr Chef Gerald Gass sagt dem Deutschlandfunk:
Weil die Preise der Krankenhäuser festgelegt sind und wir unsere Erlöse nicht an die Inflation anpassen konnten, müssen die Krankenhäuser zurzeit jeden Monat 500 Millionen Euro Defizit machen. Das heißt, wir müssen Geld mitbringen, um die Patientenversorgung sicherzustellen. Und daraus ergibt sich eine enorme Insolvenzgefahr für die Krankenhäuser. Wir haben 40 Insolvenzen im vergangenen Jahr gehabt. In diesem Jahr rechnen wir mit 80 Insolvenzverfahren, wenn sich jetzt nicht kurzfristig etwas ändert.
Auch aus der Union und von Patientenschützern kommt scharfe Kritik am Gesetzentwurf. Der geht es nach Bundesgesundheitsminister Lauterbach schon am Mittwoch im Bundeskabinett beraten werden könnte.
Tom Funke war das. In Altenheimen müssen Pflegekräfte mittlerweile nach Tarif bezahlt werden. In Krankenhäusern gibt es so etwas wie einen Freifahrtschein für höhere Gehälter für die Pflegekräfte. Die Krankenkassen kommen für die Kosten auf. Zwei Maßnahmen, mit denen die Bezahlung von Pflegepersonal verbessert werden soll. Das aber weiterhin, wie andere Berufsgruppen im Sozialsektor, Mangelware ist. Eine Studie belegt nun aber, die rund 3 Millionen Beschäftigten im sozialen Sektor in Deutschland verdienen dennoch deutlich weniger als Beschäftigte Beschäftigte in anderen Sektoren. Sebastian Engelbrecht zur Untersuchung, die vom IAB, dem wissenschaftlichen Arm der Nürnberger Bundesagentur und dem Roten Kreuz erstellt wurde.
Angestellte im sozialen Sektor verdienen schlechter als Mitarbeiter in anderen Bereichen. Wer in der Altenpflege, in einem Kindergarten oder in der Sozialarbeit beschäftigt ist, bekommt 17% weniger Geld für seine Arbeit als Angestellte in anderen Branchen. Diesen Unterschied bezeichnen die Autorinnen und Autoren der Studie über Beschäftigung im sozialen Sektor als Care Pay Gap. Das soeben erschienene Buch sieht den sozialen Sektor in Deutschland auch deshalb auf einen Kollaps zusteuern. Veröffentlicht wurde die Studie vom Deutschen Roten Kreuz und vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das zur Bundesagentur für Arbeit gehört. Vor 12 Jahren war die Differenz noch größer. Damals verdiente man im sozialen Sektor sogar 20% weniger als in den anderen Branchen. Christian Hohendanner vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, einer der Autoren der Studie, über das Dilemma, in dem sich der soziale Sektor in Deutschland befindet.
Es ist sozusagen dann auch nur ein Indikator, der eben auch nochmal beschreibt, was die Attraktivität betrifft der Beschäftigungsbedingungen. Wenn wir uns überlegen, dass Menschen sich für einen bestimmten Beruf entscheiden und vielleicht der Lohn dann doch auch eine Rolle spielt, dann schaut man eben auch auf solche Dinge. Und wir brauchen das Personal im sozialen Sektor.
Auch aus anderen Gründen ist die Beschäftigung in sozialen Berufen weniger attraktiv. Der Anteil befristeter Arbeitsverhältnisse liegt hier deutlich höher. Das wiederum hängt mit dem hohen Anteil an Frauen zusammen, die etwa in der Kranken- und Altenpflege arbeiten. Wer in einem sozialen Beruf arbeitet, ist auch häufiger Teilzeit beschäftigt, muss Schichtdienste leisten, hat Dienste am Wochenende und in der Nacht. Dadurch sinke die Arbeitszufriedenheit. Damit nicht genug. Die Autorinnen und Autoren stellen fest, dass der psychosoziale Stress in den Bereichen Altenpflege und Krankenpflege und in anderen sozialen Berufen besonders hoch sei. Er entstehe durch ein Ungleichgewicht zwischen Belastungen und Belohnungen in der täglichen Berufspraxis. Positiv empfänden die Beschäftigten, dass sie einer abwechslungsreichen und sinnvollen Aufgabe nachgingen. Insgesamt aber sei die Unzufriedenheit in sozialen Berufen so groß, dass immer weniger Menschen bereit seien, in diesem Bereich ihre berufliche Zukunft zu suchen. Angesichts der begrenzten politischen Handlungsspielräume sieht Jos Steinke vom Deutschen Roten Kreuz, der ebenfalls zu den Autoren der Studie gehört, kaum Möglichkeiten, soziale Berufe attraktiver und lukrativer zu machen.
Die Spielräume, die es da gibt, müssen natürlich versucht werden, jetzt auch auszufüllen. Aber wenn man sozusagen auf so einer gesamtpolitischen Ebene draufschaut, dann ist das halt so, dass wir denken, momentan muss man sich eher darauf vorbereiten, dass das nicht nach vorne geht.
Wegen des wachsenden Mangels an Arbeitskräften im sozialen Sektor steuere Deutschland auf eine dauerhafte Unterversorgung zu. Die Gesellschaft müsse darauf vorbereitet werden, so Jos Steinke, dass die hohen Ansprüche an Dienstleistungen im sozialen Bereich nicht zu halten seien.
Sebastian Engelbrecht war das. In der einzigen europäischen Tesla-Autofabrik in Grünheide wird ab heute ein neuer Betriebsrat gewählt. Die Abstimmung dauert 3 Tage. Mehr als 200 Kandidatinnen und Kandidaten stellen sich zur Wahl, die auch im Vorfeld nicht ganz stolperfrei lief. David Klevenow dazu.
Seit gut 2 Jahren gibt es bei Tesla im brandenburgischen Grünheide einen Betriebsrat. Soweit so unzufriedenstellend findet die IG Metall. Die Wahl damals, noch vor Öffnung des Werks, sei zu Ungunsten vieler Mitarbeiter abgelaufen. Zahlreiche Beschäftigte, die erst einen Tag nach der Wahl neu eingestellt worden sind, hätten aufgrund des Wahltermins kein Mitbestimmungsrecht gehabt, kritisiert der IG Metall-Vorsitzende Dirk Schulze bis heute.
Wir sehnen die Betriebsratswahl wirklich herbei, denn man kann sagen, dass das, was die dort als Betriebsrat betrieben haben, war nicht wirklich eine Arbeitnehmervertretungsarbeit.
Die IG Metall hat sich zum Ziel gesetzt, im Werk von Tesla in Grünheide künftig die Mehrheit zu stellen. Sie will beim US-Autobauer genauso Fuß fassen wie in der deutschen Autoindustrie insgesamt. Dem jetzigen Betriebsrat wirft Schulze Nähe zum Management vor.
Wenn man quasi fast alle Kündigungen, die der Betriebsrat zur Anhörung reinbekommt, unkritisch durchwinkt, unwidersprochen lässt und auch mit den Betroffenen gar nicht spricht, spricht, dann muss man sich schon fragen, ob das wirklich Betriebsratsarbeit ist, wie man sie zu verstehen hat, nämlich als richtige Interessenvertretung für die Beschäftigten. Das glauben wir nicht.
Uwe Fischer, der stellvertretende Vorsitzende des Tesla-Betriebsrats, weist diese Vorwürfe zurück. Vor Tesla war er Jahrzehnte in der Luftfahrtbranche tätig, auch als Betriebsrat. Er kenne sich mit Kündigungen aus. In Grünheide seien sie in normalem Umfang erfolgt, so Fischer.
Jeden Einzelfall prüfen wir, ob die Kündigung überhaupt der letzte Mittel ist, ob es nicht vielleicht mildere Mittel gibt. Und da sind durchaus Fälle dabei, wo wir halt eben den Arbeitgeber dann davon überzeugen, die Kündigung nicht auszusprechen.
Inzwischen arbeiten bei Tesla Menschen aus 140 Nationen. Mit Sprachkursen wolle man die Kommunikation verbessern. Auch der Arbeitsschutz habe höchste Priorität. Daran habe es zuletzt immer wieder Kritik gegeben. Betriebsrat Stefan Girschner.
Ich kann nicht bestätigen, dass hier verhältnismäßig viele Unfälle passieren. Denn man muss halt auch sagen, dass die Einsätze, die vielleicht vom RTW hier auflaufen, dass der Helikopter, der bei uns landet, vorbeikommt in einem hohen Prozentsatz, wo es eben nicht um arbeitsbedingte Unfälle geht, sondern oft sind es halt auch allergische Schocks, Unwohlsein, Herzrasen. Und lieber lassen wir ein, zwei oder dreimal das blaue Licht mehr hier auftauchen und fahren leer wieder raus. Denn das oberste Gut muss immer sein, die Gesundheit steht über allem.
Bei aller Kritik zieht die Betriebsratsvorsitzende Michaela Schmitz eine positive Bilanz. Man habe insbesondere in Sachen Geld viel erreicht. Das Einstiegsgehalt liege nach Anpassungen bei 40.000 Euro im Jahr und damit über dem brandenburgischen Durchschnitt. Außerdem:
Wir haben in gut anderthalb, zwei Jahren jetzt 17 Betriebsvereinbarungen abschließen können. Wir kennen keinen anderen Betriebsrat, der das so umsetzen konnte. Wenn man bedenkt, dass wir erst vor zwei Jahren mit der Produktion gestartet sind, mit dem Betriebsrat gestartet sind. Aber natürlich sehen wir auch noch Luft nach oben, da geht noch mehr. Und deswegen hoffen wir auf einen starken Betriebsrat auch für die nächsten zwei Jahre.
Der Betriebsrat im Tesla-Werk im brandenburgischen Grünheide soll wegen der gestiegenen Mitarbeiterzahl von 19 auf 39 Mitglieder anwachsen. 9 Listen mit über 200 Kandidaten liegen bereit. Bis Mittwoch 14 Uhr können die Beschäftigten nun entscheiden, wer künftig ihre Interessen in der Gigafactory vertreten soll.
Der Bericht von David Klevenow. Die zwei wichtigsten Gesellschaften der insolventen Signa-Gruppe des österreichischen Investors René Benko stehen vor der Abwicklung. Heute Nachmittag wollten die Gläubiger der Luxusimmobilienfirma Signa Prime und des Immobilienentwicklers Signa Development darüber entscheiden, ob der Bestand an Immobilien und Bauprojekten verkauft werden soll oder in die Pleite geht. Die Entscheidung für die Luxusimmobilien ist nun da. Kein Konkurs, es soll saniert werden. Wolfgang Fichtel dazu.
Ein Konkurs der wichtigsten Signa-Immobilientochter, der Signa Prime AG, ist vorerst abgewendet. Eine Mehrheit der Gläubiger hat, nach Auskunft des Sanierungsverwalters, dem Vorschlag zugestimmt, die vor allem Luxusimmobilien der Signa Prime doch noch in einem Treuhandverfahren zu verkaufen. Das heißt, ohne zu großen Zeitdruck, ohne sofortige Notverkäufe. Mit der Chance, mehr für die Gläubiger zu erlösen, als in einem Sofortkonkurs, der auch zur Debatte stand. 30% Mindestquote, das ist das Versprechen der Sanierungsverwalter, die Treuhandlösung vorgeschlagen haben. Es geht, so die neuesten Zahlen nach der Abstimmung, um Forderungen von 12,8 Milliarden Euro, eine Rekordsumme, angemeldet von bisher 475 Gläubigern. Allerdings sind davon vom Insolvenzverwalter bisher nur knapp die Hälfte, 5,9 Milliarden Euro, anerkannt. Zum Verkauf stehen jetzt also die prominentesten Projekte des Signa-Imperiums des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko. Der Rohbau des Elbtowers in Hamburg zum Beispiel, das Luxuskaufhaus KDW in Berlin, das Kaufhaus Oberpollinger in München, das Park Hyatt Luxushotel in Wien. Die Mehrheit der Gläubiger folgte damit nicht dem Abstimmungsverhalten der Republik Österreich, die wegen Steuerschulden der Signa ebenfalls Gläubiger ist. Deren Anwalt, der Präsident der österreichischen Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, hatte einen Konkurs favorisiert, um den Fall des Signa-Imperiums besser aufklären zu können, mit Hilfe der Gerichte. Außerdem bezweifelte Peschorn, dass Signa Prime ausreichend liquide sei, um ein Treuhandverfahren durchzustehen.
Wolfgang Fichtel war das. Die Bundesnetzagentur hat eine gerichtliche Schlappe erlitten. Die Behörde hatte Nutzungsgebühren für ein Glasfasernetz festgelegt, über die es dann Streit gegeben hatte zwischen zwei Konkurrenten. Und da muss jetzt nachgearbeitet werden. Sebastian Tittelbach dazu.
Die Bundesnetzagentur ist in ihrer Rolle als Streitschlichter zwischen Telekommunikationsunternehmen rechtswidrig vorgegangen. Davon sind die Kölner Richter überzeugt und haben Vodafone in ihrer Eilentscheidung Recht gegeben. Es geht um Glasfasernetze, die mit Hilfe öffentlicher Fördergelder aufgebaut wurden. Vodafone betreibt im hessischen Main-Kinzig-Kreis ein solches Glasfasernetz. Ein regionaler Telekommunikationsanbieter wollte dieses Netz nutzen, doch beide Seiten konnten sich nicht auf einen Preis einigen. Zum ersten Mal legte die Bundesnetzagentur deshalb in einem Streitbeilegungsverfahren die Konditionen fest. Doch bei dieser Premiere sehen die Richter Versäumnisse. So hatten die Beteiligten keine Möglichkeit, sich zu der Berechnungsmethode der Bundesnetzagentur zu äußern. Auch sei die Kalkulation der Behörde fehlerhaft. In der Telekommunikationsbranche gilt die Kölner Entscheidung als wichtig, da sie Auswirkungen auf ähnliche Streitbeilegungsverfahren haben dürfte. Die Bundesnetzagentur will die Begründung des Kölner Verwaltungsgerichts prüfen und danach entscheiden, wie sie künftig in solchen Fällen vorgeht.
Sebastian Tittelbach war das. Ab heute verteilt die Deutsche Börse AG, die Veranstalterin der Frankfurter Börsengeschäfte, die Gewichtung der Unternehmen im DAX neu. Was sich technisch anhört, ist aber für Anleger, private wie institutionelle, von Bedeutung. Jan Plate dazu.
Zuletzt hat insbesondere die Entwicklung von 5 Aktien den DAX von einem Rekord zum anderen getrieben. Das waren Siemens, SAP, Airbus, die Allianz und Mercedes-Benz. Das könnte in Zukunft noch mehr der Fall sein, nachdem nun die sogenannte Kappungsgrenze von 10% auf 15% hochgesetzt ist. Das bedeutet, wenn der Wert der frei handelbaren Aktien eines Unternehmens die Kappungsgrenze überschreitet, wird bei der alle 3 Monate stattfindenden Überprüfung das Gewicht des Unternehmens zurechtgestutzt. Der ehemalige DAX-Konzern Linde hat darin für Investmentfonds, die den Index nachbilden, ständig Verkaufsdruck und damit eine Beeinträchtigung der Kursentwicklung gesehen. Linde ist unter anderem deswegen an die New Yorker Börse gewechselt und der DAX hat sein wertvollstes Unternehmen verloren. Als Folge wurde nun für den DAX, aber auch den MDAX, den SDAX und den TecDAX die Kappungsgrenze angehoben. Andere Börsen in Frankreich oder Italien machen sich so auch im Wettbewerb attraktiv. Andererseits mahnen Experten, dass das den DAX verzerrt und gefährlicher werden lässt. So sehr in guten Phasen nur wenige Schwergewichte den DAX zu neuen Rekorden ziehen, kann es in Krisen andersrum deutlich belasten. Auf dem Börsenparkett wird auch von einem Klumpenrisiko gesprochen.
Jan Plate war das. Neue Regeln im DAX. Die Frage geht an den Börsenberichterstatter heute, an Stefan Wolf. Klumpenrisiko, davon merkt man aber noch nichts, oder?
Keine Klumpen heute, eher unspektakulär, dieser Wechsel der Gewichtung. Allerdings müssen Fondsmanager, die aktiv Fonds managen, jetzt etwas deutlicher hinschauen, denn sie dürfen tatsächlich in ihren Portfolios nur 10% Gewicht haben. Und wenn dann ein Unternehmen ins Kraut schießt, also höher bewertet wird hier an der Börse, mehr Gewichtung im Index genießt, dann muss man handeln.
Wie lief der Tag als Ganzes? Diese Marke von 18.000 Punkten im DAX, ist die Börse da wieder näher gekommen? Immerhin gab es, was die Frankfurter Börse ja ganz gerne hört, gute Konjunkturdaten aus China und die Inflation im Euroraum ist gesunken auf 2,6% im Februar, also gar nicht weit entfernt von dem, was die EZB gerne hätte. Wie kam das an?
Das kam eigentlich ganz gut an, vor allen Dingen die Produktionsdaten aus China. Die Industrieproduktion hat stärker zugelegt, als erwartet worden war. War Motor für den deutschen Aktienindex, hat dafür gesorgt, dass der DAX über 18.000 Punkte gestiegen ist, zu Handelsauftakt aber gleich von dieser Marke wieder abgeprallt ist. Momentan steht der DAX 7 Punkte im Plus bei 17.944 Punkten und dieser eher moderate Handelsverlauf, der zeugt natürlich von der großen Unsicherheit, weil in dieser Woche die US-Notenbank FED tagt.
Was gab es denn an auffälligen DAX-Aktien heute?
Ja, fast schon Chronistenpflicht anzumerken, dass Aktien von Rheinmetall erneut gestiegen sind um 4%. Gefragt waren auch Papiere von Vonovia. Das Immobilienunternehmen hat bekannt gegeben, keine weiteren Immobilien in diesem Jahr bauen zu wollen. Das lässt den Kurs hier um 3,5% anziehen. Und eines der genannten Schwergewichte Gewicht ist ebenfalls gefragt mit Siemens. Auf der Verliererseite dagegen Adidas, die Deutsche Post und Sartorius mit Verlusten bis 2,25%.
Es gibt zwei neue Namen im MDAX, dem Index für die mittelgroßen Werte. Eigentlich nicht neu, aber halt eine Zeit lang nicht dabei gewesen.
Ja, die Rückkehr alter Bekannten in den MDAX. Der Baukonzern Bilfinger ist wieder dort vorhanden, ebenso wie das Biotech-Unternehmen Morphosis. Beide Aktien haben sich aber wenig bewegt heute, denn dass die Unternehmen aufsteigen, hat man eher im Vorfeld honoriert.
Wie sieht es aus beim Euro jetzt zum Wochenstart?
Der Euro steht unverändert bei einem Dollar 0,0892, während an den Anleihemärkten es einen Zugewinn gegeben hat bei der Umlaufrendite um 3 Basispunkte auf 2,51%. Hier ist man also mit Verkäufen von Anleihen in die neue Woche gestartet. Gold ist ein wenig günstiger zu haben. 5,22 Dollar kostet die Feinunze, weniger als am Freitagnachmittag, genau 2.157,23 Dollar.
Und das war Stefan Wolf mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute, dann mit Michael Köhler am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Tag.